Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Kopieren und revolutionieren. Über die Verbreitung oppositionellen Gedankenguts nach 68 im Westen und vor 89 im Osten. Ein Feature von Ulrich Land.
Sache Kunde geschickt. Ja, per E-Mail. Und das wird jetzt dann eben auf die Maschine gespeichert. Und das läuft jetzt durch. Ne? Das macht jetzt da. Die können verkleinern, vergrößern, klar, doppelseitig. Broschieren, also eine Rückenheftung machen, lochen und falzen. Automatisch.
Ein Copyshop in Freiburg im Breisgau, in fußläufiger Entfernung von der Uni.
Blumen recken sich neben den plappernden, ratternden Kopiermaschinen in den Lichthof.
In kleinen Auflagen eben, nicht die Masse, sagen wir mal, bis 500 ist maximal. Weil da können wir dann mit den Internetdruckereien dann wirklich nicht mehr mithalten, vom Preis her.
Das hat eigentlich angefangen, wirklich mit Xerox.
Gabriele Krause-Streicher, die mit ihrem Mann zusammen den Kopierladen ihres Vaters weiterführt. 1938 gelingt zwei Physikern die erste Kopie einer Schriftvorlage mittels der Elektrofotografie. 1959 geht der erste automatische Kopierer, der Xerox 914, in Serienproduktion. Heute werden allein mit Xerox-Kopierern nach Angaben des Unternehmens weltweit jährlich rund 40 Milliarden Kopien angefertigt.
Ganze Wälder werden dazu in Kopierpapier verwandelt.
Der Jahresumsatz von Xerox beträgt über 20 Milliarden Dollar.
Es wird belichtet und dadurch wird der Toner auf dem angezogen, was eben nicht belichtet ist, elektrostatische Aufladung. Und dann wird der Toner angezogen und wird nachher eingebrannt.
Die Tatsache, dass wie bei der Fotografie das Objekt belichtet wird, führt dazu, dass der Volksmund von Fotokopie spricht. Die optische Verdopplung, Verdrei, Vervielfachung eines Objektes. Abbild des Bilds. Ein nochmal. Nochmal das Gleiche. Fast.
In meinen späten Kinder-, frühen Jugendtagen stand in dem Bürogebäude, in dem mein Vater waltete und verwaltete, ein sogenannter Nasskopierer. Was nach Ewigkeiten hinten rauskam, war eine mit viel Fantasie zu erkennende Kopie dessen, was man auf das Glas der Riesenmaschine gelegt hatte. Die Kopie verströmte einen indifferenten Duft von Friedhofserde und fühlte sich merkwürdig stumpf an, ein Zwischending zwischen feuchtem Samt und Schmirgelpapier. Trotzdem, wenige Jahre später, Anfang der 70er Jahre, hatten sich die Fotokopierer in unserem Schüler- und Studentenalltag fest verankert. Die Blaupausen, mit denen sich Architekten bislang beholfen hatten, gerieten ebenso ins Hintertreffen wie die Spirit-Matrizen in der Schule. Deren Abzüge konnte man zwar nicht lesen, aber sie dufteten wunderbar antönend nach Spiritus und halfen so manchem Penäler über unterirdisch langweilige Obersekundarstunden hinweg. Die Nasskopierer waren es dann, die die Epoche einläuteten, in der man ganze Tage im Copyladen zubrachte, stapelweise Bücher ablichtete, Examensarbeiten nicht mehr mit Durchschlagpapier abtippen musste, sondern am Kopierer durchnudelte.
Wo mir also wirklich Wörter, Buchstaben überklebt haben. Die tollsten Sachen haben wir veranstaltet mit dem T-Bex. Aber die haben auch wirklich noch ihre Arbeit mit Maschine geschrieben. Das könnte ich sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da konnte man nicht schnell ändern.
Womit der Copy-User zu kämpfen hatte, waren die Klebekanten der ausgeschnippelten und aufgeklebten Korrekturpapiere, die sich in Form von schwarzen Strichen verrieten.
Man hat eben Wörter oder ganze Zeilen überklebt. Und durch das Licht, was nicht blitzartig oder so kommt, sondern von der Seite über das Blatt drüber läuft, hat es Schlagschatten gegeben. Und dann ist man hingegangen, hat eine Kopie gemacht und dann hat man mit Tippex diese Schlagschatten wieder weggemacht, damit man diese unschönen Linien weg hatte. Und das war wirklich so sehr fisslige Arbeit. Aber so haben wir das auch meistens irgendwie hingekriegt. Gut, heute ist das andere, man kann so viel ändern und dadurch passieren halt auch wieder Fehler. Gell? Nur ein Wörtchen geändert und stimmt der ganze Satz irgendwie doch nicht mehr. Gell?
So the times they are a-changing.
Ich muss noch zum Kühlinger. Das war eine stehende Wendung unter Kölner Studenten. Gemeint war ein Laden mit verhängten Fenstern Ecke Zülpicher Straße, Weihertal. Kaum den Fuß über die Schwelle gesetzt, schlug einem das Gelärme aus Papierauswurfgeschnatter, Ventilatorrauschen und Maschinensirren entgegen, umwabert von den Duftschwaden, die Druckerschwärze und überhitztes Papier verströmten.
In den 70er, 80er Jahren galten Copyshops als Zentren des politischen Kampfes. Mit anarchistischer Werbe wurden die Fenster des Kopiercenters zentimeterdick mit jenen revolutionären Plakaten und Flugblättern zugekleistet, die soeben drinnen an den Kopiermaschinen entstanden waren. Nicht wenige radikale Genossen, Hausbesetzer, Maoisten brachen ihr Studium ab, um einen Kopierladen zu gründen und den Befreiungskampf des Proletariats und den antiimperialistischen Internationalismus durch engzeilige, von den schwarzen Streifen der Kopiermaschinen durchzogene Druckerzeugnisse nach vorn zu bringen.
Der Kühlinger dagegen war völlig unpolitisch, ein absolutes Unding, aber stets 2 Pfennig pro Kopie billiger als die Nachbareinrichtungen dieser Art. Und doch fand auch hier am Chef vorbei Politik statt. Ich stand am Kopierer und sah beglückt zu, wie er 100 Exemplare meines pazifistisch durchdrungenen Neujahrsbriefs ausspuckte, mit denen ich meine Freunde und Mitstreiter zu bedenken gedachte. Als mich eine von Köhlingers Aushilfen ansprach, die einen kurzen Blick auf meine Kopiervorlage geworfen hatte und mit bebender Stimme verkündete, ich müsse mich organisieren und sie wisse auch wo. Am kommenden Mittwochabend treffe sich, offen für alle, der Kommunistische Bund in einem Hinterhof am Eifelwall, um von dort aus zu einer Flugblattaktion auszuschwärmen.
BRD-Revolutionäre im Gefolge der 68er gingen in den Copyshop. DDR-Bürgerrechtler in den Untergrund.
Wo ich so 17 Jahre alt war, haben wir angefangen wegen den Raketenbeschlüssen und wir haben Ökosachen gemacht.
Johanna Kalex aus Dresden. 1981 gründet sie mit Roman, ihrem Ex-Mann, die Gruppe Wolfspelz, die durch Friedensdemonstrationen und Umweltaktionen nicht nur die Bevölkerung, sondern auch das DDR-Ministerium für Staatssicherheit auf sich aufmerksam macht.
Ja, eigentlich ganz, also für euch sind lächerliche Sachen. Flugblätter verteilen, illegale Zeitungen machen. Demos vorbereiten, irgendwelche Veranstaltungen, solche Geschichten zum größten Teil.
Zählt sie 1991, 2 Jahre nach der Wende, auf. Nachdem ich sie 1985 beim Bergsteigen in der Hohen Tatra kennengelernt hatte, sie und Roman, ein Anarchistenpärchen aus Dresden. Anarchisten zu Zeiten des DDR-Sozialismus, denen es um ein gewaltloses Leben ohne Staatssystem zu tun war.
Dass wir ein anarchistischer Kreis geworden sind, das war eigentlich so nach und nach, weil wir irgendwann auf die Machtfrage gekommen sind und da blieb uns eigentlich nichts anderes übrig, als irgendwann zu Anarchisten zu werden, indem wir also immer die Ursachen für die vorhandenen Übel gesucht haben und versucht haben, die zu bekämpfen und nicht nur die Übel selber.
Johanna und Roman baten mich, gleich bei unserem ersten gemeinsamen Hüttenabend, ihnen Material aus dem Westen zu schicken. Zurückgekehrt packte ich eilfertig ein Literaturmagazin, eine Handvoll Fotokopien von Texten des Anarchietheoretikers Michail Bakunin ein und 2, 3 Ausgaben der Graswurzelrevolution, der Zeitschrift der westdeutschen gewaltfreien Anarchisten, in ein dickes Kuvert. Und ab ging die Post, nach Dresden, über die deutsch-deutsche Grenze. Wie naiv kann man sein? Klar, dass alles postwendend zurück an den Absender kam, in eine Plastikhülle gesteckt und mit einem Aufkleber der DDR-Deutschen Post versehen, bei posttechnischen Abläufen beschädigt.
Die Gruppe Wolfspelz erfährt erst sehr viel später davon. Sie sind damit beschäftigt, im Verborgenen im Keller Flugblätter zu drucken.
Das Vervielfältigen war eine große Herausforderung, weil es sehr wenige Geräte gab. Einerseits war das beabsichtigt, dass man sozusagen die Möglichkeiten einschränkte, um das Oppositionellen nicht so leicht zu ermöglichen, Informationen weiterzugeben. Andererseits herrschte in der DDR eine extreme Mangelwirtschaft, gerade von technologischen hochwertigeren Geräten. Und das gilt dann eben auch für die Kopiergeräte, die ausgesprochen rar gesät waren.
Peter Itzen, Historiker und ursprünglich Journalist mit Schwerpunkt DDR.
Deswegen waren die oppositionellen Gruppen am Anfang auch sehr klein gestrickt und sehr unter sich, kleine, enge Communities. Das war auch sinnvoll für die, damit sie stabil blieben, weil in der Mehrheitsgesellschaft eigentlich für Systemopposition lange Zeit nur eine sehr eingeschränkte Akzeptanz herrscht. Und das ändert sich allerdings nach und nach in den 80er Jahren, wo man dann versucht, so diese engen Räume der Oppositionsgruppen zu verlassen. Und diese engen Räume sind eben erstmal von der Kirche bereitgestellt, aber man versucht dann sozusagen aus diesen kirchlichen geschützten Räumen herauszudringen. Und da braucht man natürlich Vervielfältigungsapparate, braucht man sowas wie Samizdat.
Ein russisches Kunstwort, das in den Warschauer Paktstaaten kursierte und heimlich gedruckte Untergrundschriften im Selbstverlag meint.
Aber das ist natürlich mit großem Aufwand verbunden und deswegen gab es das auch eher selten oder man hat Wege gefunden, nicht im Osten was zu drucken, sondern über Connections in den Westen, die Dinge beispielsweise beim Spiegel zu veröffentlichen oder auch im Fernsehen. Da wurden Informationen dann zum Teil rausgeschmuggelt.
Und Handdruckmaschinen, Druckmatrizen und Farbe hereingeschmuggelt.
Wir haben zum Beispiel zum Wahlboykott aufgerufen. Wir hatten eine Druckmaschine in Dresden. Also da kann man schon gut auch 10 Jahre abfassen. Also das war eine Druckmaschine. Wir haben immer gesagt, die kommt noch aus dem antifaschistischen Widerstand. Musste man jedes Blatt einzeln einlegen, dann mit der Hand leiern. Und dann kam das dann ziemlich schlecht bedruckt auf der anderen Seite wieder raus. Ne?
Die Zeiten der mittelalterlichen Mönche, die die Bibel und andere theologische Werke abzeichneten und abschrieben, in jahrelanger Kleinarbeit mit der Schreibfeder kopierten, waren im Westen wie im Osten vorbei. Die Schaffung unabhängiger, systemkritischer Informationsstrukturen für eine Gegenöffentlichkeit stand und fiel mit den Vervielfältigungsmöglichkeiten, mit einer wie auch immer gearteten Druckmaschine.
Ein uraltes Teil, und also wir haben die aus Berlin bekommen, wo die aufgegabelt haben, weiß ich nicht. Und Matrizen waren ja auch nicht zu haben im Handel, das kam also alles aus dem Westen von irgendwelchen Leuten über irgendwelche Kanäle.
Schon Luthers Reformation vor 500 Jahren wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht 70 Jahre zuvor Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden und damit eine Medienrevolution ausgelöst hätte. Plötzlich waren Bücher und andere Druckerzeugnisse für viele greifbar, und die Reformation wusste sich dieses neuen Massenmediums zu bedienen, um etwa die deutschsprachige Lutherbibel unter die Leute zu bringen.
Kein Wunder, dass die Druckmaschine der Dresdner DDR-Anarchisten gehütet wurde wie der eigene Augapfel.
Die stand immer mal woanders, damit man sie nie findet. Es gab also nur 3-4 Personen, die wussten, wo die immer so ist. Und die haben das dann organisiert, dass irgendjemand die mal bedient und irgendjemand dann die Flugblätter verteilt. Die Leute, die an den Aktionen beteiligt waren, wussten aus Sicherheitsgründen nicht, wo die Maschine steht. Das wäre zu heiß geworden. Das war unser Ein und Alles. Wenn die weg gewesen wäre, wäre es eine Katastrophe gewesen.
Die größte Herausforderung bei solchen Samizdat-Publikationen war nicht die Informationsbeschaffung und Zusammenstellung. Das Gefährlichste und Aufwendigste war die Vervielfältigung. Und das Organisieren der entsprechenden Produktionsmittel.
Auch in Westdeutschland haben wir uns in den 70er Jahren mit dem Herstellen systemkritischer Publikationen abgemüht. Auch wir leierten stundenlang die Kurbel der Matrizenmaschine und rangen ihr einen Abzug nach dem anderen ab. Auch wir verteilten die einzelnen Blätter auf dem WG-Küchentisch und zogen im Gänsemarsch, mehr oder weniger misslaunig, aber revolutionär gestimmt, um den Tisch, um die Hefte und Infobroschüren Blatt für Blatt in der richtigen Reihenfolge zusammenzulegen und zu klammern. Aber es drohte uns keine Gefahr.
Ab Mitte der 80er wuchs die Zahl inoffizieller politischer Zeitschriften in der DDR. 1987 waren es bereits 20, ein Jahr später 30 und bis zur Wende 1989 stieg die Zahl auf 39. Allein die Radix-Blätter, eine ab 1986 erscheinende illegale Zeitschrift, die die intellektuelle Debatte in der DDR-Opposition abbildete und befeuerte, brachten es auf etwa 1 Million hektografierte Seiten. Ein Heft mit 120 Seiten und einer 800er Auflage bedeutete 96.000 Blatt Papier, die unter der Hand besorgt und bedruckt werden mussten. Ein Stapel von über 10 Metern Höhe. Alle von Hand in mühevoller Kleinarbeit an der Stasi vorbeigedruckt. Und in Dresden?
500 Stück, 800 Stück. Mal haben wir sogar 4.000 gemacht bei diesen Wahlboykott-Geschichten. Da haben sie jede Nacht gedruckt und vor allen Dingen immer mit dem Druck, dass sie ihn jetzt erwischen könnten eventuell. Aber es ist zum Glück nie was passiert. Das haben wir in die Briefkästen gesteckt, nachts los. Aber wir haben auch Flugblätter verteilt auf der Straße. Also ich bin mit dem Kinderwagen rumgelaufen und habe die verteilt nach Sichtkontakt. Wer sieht so aus, dass er mich nicht sofort festnimmt? Und es hat eigentlich auch immer geklappt. Da hätte ganz schön viel drauf gestanden als Strafe.
Man schreibt selbst, man redigiert selbst, man zensiert selbst, verlegt selbst, man verteilt selbst. Und sitzt auch selbst die Strafe dafür ab, tröstete der sowjetische Dissident Wladimir Bukowski die Samizdat-Publizisten in den staatssozialistischen Bruderländern.
Also einmal haben sie einen erwischt, der hatte gegen die damals ganz kleine Bewegung der Neofaschisten in Dresden was geschrieben. Die haben den unheimlich lange verhört, aber nicht zu den Neofaschisten, sondern wo die Maschine her ist. Und er hat also irgendwie wohl ausgesagt, er hätte die von jemandem gekriegt, mit der Bitte, die zu verteilen, und wüsste das alles nicht so genau. Und er ist also ziemlich mit einem blauen Auge davon gekommen.
Aber es erklärt vielleicht auch, warum es der Opposition nicht gelungen ist, so eine ganz große Massenbewegung zu werden, eben weil sie weniger Kontaktmöglichkeiten hatten.
Ich konnte es nicht lassen. Beim zweiten Hüttenabend hatte ich den beiden jungen Anarchisten aus der DDR versprochen, ja, ich würde nach Dresden kommen und aus meinen Werken lesen. Gesagt, getan. Aber erst musste natürlich Promotion-Material her. So bastelte ich, wie man das damals so machte, mit abgerubbelten Letraset-Buchstaben, Tusche, Füller und Lineal eine Einladungsvorlage. Schob damit zum Copyshop, packte 150 Kopien in ein Kuvert und schickte es nach Dresden. Zur allgemeinen Verblüffung des Erdenrunds kam die Post diesmal nicht wieder zurück. Landete tatsächlich in Dresden. Noch schlimmer. Die Anarcho-Freunde rissen das Kuvert nur an einer Ecke auf, linsten hinein und entsorgten das Ganze sofort im Ofen. Mit einem Fuß in des Teufels Küche, in die ich sie in meinem jugendlichen Leichtsinn manövriert hatte. Konnte ich denn ahnen, dass Druckerzeugnisse, Kopien, Vervielfältigungen aller Art verboten waren? Dass ihre Herstellung und Verteilung sowohl Absender als auch Empfänger in übelste Bedrängnis bringen, mindestens endlose Stasi-Verhöre nach sich ziehen würden? Nein, das war für mich als westdeutschem Sponti unvorstellbar. Während meine Einladungskopien Johanna Kalex und ihre Mitstreiter nicht nur in Gefahr brachten, sie brauchten sie nicht mal.
Es war überhaupt kein Problem, die Leute zu erreichen. Die waren ja hungrig danach. Und natürlich auch ein bisschen der Mythos des Verbotenen, das spielt auch immer eine Rolle.
Ich fuhr tatsächlich nach Dresden, las als Dichter aus dem Westen eine Handvoll meiner aufgeregtesten Gedichte und Geschichten in einem leergeräumten Wohnzimmer, wo 30 Leute auf dem Boden saßen und eine einsame, nackte Birne konspirativ von der Decke baumelte, und erlebte die intensivste Textdiskussion meines Lebens.
Es gab schon eine oppositionelle Szene. Andererseits muss man sagen, man darf deren Bedeutung zumindest für die 70er Jahre und auch für die frühen 80er Jahre vermutlich nicht überschätzen. Die sind 15.000 Leute, die sich in diesen Kreisen insgesamt bewegen.
15.000 von 16 Millionen.
Und in den 80er Jahren ist es aber so, dass es dann Themen gibt, mit denen sie es schaffen, auch außerhalb ihrer Kreise Ansprechpartner zu finden und eben die Öffentlichkeit zu erreichen.
Zunächst vor allem mit dem Thema Naturschutz.
Das hängt natürlich mit der starken Umweltbelastung in der DDR zusammen.
Und schließlich zunehmend auch mit friedensbewegten Themen, weil man sich mit der selbstgefälligen Friedensrhetorik der DDR-Offiziellen nicht mehr zufrieden geben will, mit der das Regime glaubt, das Thema für sich gepachtet zu haben.
Dass man eine außerparlamentarische Opposition würde aufbauen können, ohne einen Wust an Informationsbroschüren und ganze Geschwader von Flugblättern, wäre für uns Westrevolutionäre absolut undenkbar gewesen.
Es hat deswegen funktioniert, weil das System nicht mehr funktioniert hat. Also die DDR ist in den 80er Jahren in einer ganz grundlegenden Systemkrise, also die Wirtschaft läuft alles andere als rund. Das ist wirklich ein ständiges Leben mit dem Mangel. Sobald es an Konsumgüter ging, wie Farbe oder sowas.
Erst recht Druckerfarbe.
Und die Leute werden auch sehr viel mutiger.
So wurde in der Berliner Zionsgemeinde eine Umweltbibliothek aufgebaut. Zunächst als Sammelstelle für entsprechende inoffizielle Informationen. Und ab September 1986 wurden dort die Umweltblätter herausgegeben, die des Nachts auf der Matrizendruckmaschine der Gemeinde gedruckt wurden und zu einem der wichtigsten Samizdat-Periodika der DDR werden sollten.
Natürlich versucht die Stasi relativ früh, das zu verhindern.
Sie stellte beispielsweise die Herausgeber der Umweltblätter unter Beobachtung, denen Pfarrer Hans Simon Räume der Zionsgemeinde und die kirchliche Druckmaschine zur Verfügung stellte.
Die, wenn ich das richtig weiß, aus mehreren alten Druckmaschinen zusammengebaut wurde.
Insgesamt erscheinen bis zum September 1989 32 Ausgaben. Obwohl die Stasi 1987 bereits in einer Novembernacht anrückt.
Die Staatssicherheitsleute haben dann die Leute von der Umweltbibliothek festgenommen und auch wieder freigelassen. Anschließend, weil es ganz schwierig war, da problematische Dinge nachzuweisen. Denn eigentlich, sie durften ja diese 1000 Exemplare drucken.
Weil sie stets mit dem Vermerk nur für den innerkirchlichen Dienstgebrauch versehen waren. Entscheidend für die Freilassung war aber wohl auch der öffentliche Druck, der durch verschiedene Protestaktionen unmittelbar vor der Kirche erzeugt wurde. So waren die Hausdurchsuchung und die Festnahmen in der Umweltbibliothek im Rahmen der Stasi-Aktion Falle nicht nur ein verpatzter Coup, sondern sie erwiesen sich für die Stasi als echte Falle. Denn so wurde der innere Widerstand gegen das DDR-Regime und die staatlichen Repressionen über Nacht auch im Westen bekannt.
Gerade die Tatsache, dass diese Zionskirchenaktion total in die Hose geht aus Sicht des Staates, führt dazu, dass die Leute auch einen guten Teil ihrer Angst verlieren.
Also ich fand es ganz toll, dass die Leute aus der Umgebung bei uns geklingelt haben und gesagt haben, passt mal auf, den ganzen Tag stehen da zwei Autos unten mit Leuten drin und die wollen bestimmt was von euch. Und da hatte ich die Druckmaschine gerade bei mir stehen und einen Haufen Material, Bücher und eigengedrucktes. Das habe ich in den Wäschekorb gepackt und nasse Wäsche drüber und bin aus dem Haus raus und da standen die bereits unten. Bin an denen vorbeigelaufen zu einer Frau, die kannte ich nur oberflächlich aus der Mütterberatung, dorthin und sagte, du musst mir unbedingt helfen, sonst wäre ich jetzt verhaftet. Und da hat die das bei sich auf dem Boden verbuddelt, das ganze Zeug, und dann später sukzessive mit ihrem Kinderwagen in die Stadt gebracht und irgendwelchen Leuten übergeben. Jedes Flugblatt, so schlecht es auch gewesen sein mag, es ist aus den Händen gerissen worden. Die Leute waren begeistert, auch wenn der Inhalt überhaupt nichts Tiefgreifendes gewesen ist. Ja?
Die DDR-Bürger interessiert in der Regel weniger das, was in den offiziellen Büchereien und Buchhandlungen zu bekommen war, als das, dessen man eben dort nicht habhaft werden konnte.
Also da merkt man kommt an mit dem, was man macht. Im Gegensatz zu jetzt ist es nicht mehr da, das Interesse an irgendwelchen politischen Sachen.
Erschüttert von handgreiflichen Neonazi-Übergriffen auf sie und eins ihrer Kinder und frustriert von der mehr und mehr einschlafenden politischen Initiative und Solidarität, wanderte Johanna Kalex 3 Jahre nach dem Mauerfall mit ihrem Mann und ihren 4 Kindern in die Dominikanische Republik aus. Bevor sie Ende der 90er Jahre nach Dresden zurückkehrte und die bis heute existierende Szene-Kneipe trotzdem gründete. Während in der späten DDR die heimlichen Hinterzimmerdruckgeräte ihre subversiven Texte ausspucken, ist im Westen der Spuk schon vorbei. In den roten 70er Jahren marschierten die antikapitalistischen Staatsfeinde noch in die Kopierläden, um am nächsten Tag die universitären Mensatische mit ihren Pamphleten zu überschwemmen. Zumeist mit Kampfansagen an das System und zugleich an jene, die zwar auch gegen das System waren, aber nicht auf dem richtigen revolutionären Weg. Seit Ende der 70er Jahre räumten diese Revoluzzer das Feld, mithin auch die Copyshops. Außer in Freiburg etwa, im Ökotop der postrevolutionären Alternativszene. Dort stehen mitunter noch echte Aktivisten an den Kopiermaschinen.
Ja, die gibt's immer noch. Die wird es auch immer geben, denke ich.
Udo Streicher, der alteingesessene Copyshop-Betreiber.
Als diese Demo in Grün war.
Die Demo einer Stadtteilinitiative in der Innenstadt Freiburgs.
Da waren dann viele Flugblätter, mach mal schnell, ne, hier, und darf nichts kosten, ist klar. Machen wir dann auch, wenn es anständig ist, machen wir es auch.
Seitdem USB-Schnittstellen üblich wurden und Computer und Drucker unproblematisch verknüpft werden können, sind die Kopierer mehr und mehr zu Ausdruckern geworden. Inzwischen grenzt der Name Copycenter an Etikettenschwindel. Die Maschinen können zwar alle noch fotokopieren im klassischen Sinne, aber in der Regel werden sie nicht mehr mit Papiervorlagen gefüttert, sondern digital. Und so kehren die Copyshops wieder zu dem zurück, woraus sie dereinst hervorgegangen sind. Sie werden wieder zur Druckerei.
Und sind für Studierende doch immer noch das Sprungbrett in die weite Welt. Die Scharnierstelle zwischen dem eingeigelten Arbeiten am Schreibtisch und dem Entlassen der schlauen Erkenntnisse in die raue Wirklichkeit.
Die ihren Doktor gemacht haben damals mit wirklich 100, 150 Exemplaren. Und wenn sie dann noch Philosoph waren, mit 300 bis 600 Seiten, die mussten dann also damals schon ein paar tausend Mark zahlen, um ihren Doktor zu kriegen. Gell?
Heute werden nur noch 10 bis 20 gedruckte Exemplare eingereicht. Alles, was darüber hinausgeht, wird online publiziert. Ein Umstand, der eine nicht unerhebliche ökonomische Einbuße für die Kopierläden bedeutet und nicht wenige von ihnen die Existenz gekostet haben dürfte.
Schon, ja, kann man sagen, ja. Weil es wird halt heute nicht mehr gebraucht. Ne? Und von daher ist es so, der Zahn der Zeit.
Gegründet wurde 1958 als Buchbinderei von meinem Vater her. Also ich bin wirklich unter der Werkbank groß geworden. Wir haben also wirklich mal Nächte gearbeitet. Und da haben wir dann unterm Tisch unser Bettchen aufgebaut, unsere Matratze. Und 1978, da ist mein Vater dann wirklich ganz groß mit Kopien, also wo alles vollgestanden ist mit Kopierern. Da ist aber noch sehr, sehr viel aus Büchern kopiert worden, was heute fast gar nicht mehr gemacht wird. Weil die Professoren ganz viel ins Netz stellen, da brauchen die Studenten gar nicht mehr an Kopierer stehen.
Und damit gehört das seit den 70er Jahren gepflegte Motto »Kopieren geht über Studieren« der Vergangenheit an.
In Köln der 70er Jahre erzählte man sich die Horrorgeschichte schlechthin. Die Diplomarbeit war endlich, natürlich kurz vor Toresschluss, fix und fertig. Der arme Student legte den Stapel Kopiervorlagen beim Aufschließen seines Käfers flugs aufs Dach, stieg ein, fuhr los und sah im Rückspiegel die 123 Seiten davonflattern. Auf dem Weg zum Copyshop.
Nee, die Geschichte kenne ich nicht.
Heute im Seminar sitzen viele mit Laptop und haben dann den zugrunde liegenden Text, den man diskutiert, den haben die als PDF. Vielleicht ist es ein Drittel der Leute, die da mit Laptop sitzen inzwischen. Aber manche drucken es auch noch aus, aber es ist merklich weniger. Und manche haben es sogar auf einem vergrößerten Smartphone. Also wenn man irgendwie etwas notiert, auf der Tafel oder auf dem Flipchart oder wo auch immer, es wird nicht abgeschrieben, sondern abfotografiert.
Auch eine Form von Fotokopieren.
Ob das indes dem Erkenntnisprozess zuträglich ist, ist eine andere Frage. Miese Petert, der leidgeprüfte Autor.
Immerhin schont die papierlose Vervielfältigung die Wälder und Gewässer. Die chemischen Prozesse beim Nasskopieren etwa waren alles andere als umweltneutral.
Ich selber kann nicht so arbeiten. Ich muss die Sachen selber auch auf Papier gegenlesen, wenn ich was schreibe, sonst ist das übersät von Fehlern. Ich habe schon den Eindruck, dass wenn ich selber was am Bildschirm lese, dass ich eher über Textpassagen hinweggehe, dass ich eher springe. Das kann ja auch ein Vorteil sein, dass man irgendwie leichter Dinge überfliegen kann und dann eben schnell weiter scrollt und nicht verbleibt an einer Stelle. Und das wird beim Lesen auf Papier, glaube ich, eher nahegelegt, dass man präzise liest.
Geht die Ära der Copyshops ihrem Ende entgegen?
Einige expandieren sogar, weil sie ihr Spektrum erweitert haben. Sie bedrucken Tassen, T-Shirts, Fußmatten, wo der heimische PC-Drucker fraglos überfordert ist.
Kopien freilich, deren Gehalt und Inhalt von der politischen Sprengkraft linker Flugblätter der 70er Jahre West oder 80er Jahre Ost meilenweit entfernt sind. In den Augen, den tränenfilmverschleierten Augen des Altrevoluzers.
Ohne Twitter wäre der arabische Frühling nicht ausgebrochen. Oder auch diese Regenschirmbewegung in Hongkong.
Und die Mobilisierung zu den Gelbwesten-Protesten in Frankreich und zu den Friday for Future-Schülerstreiks.
Andererseits ist es natürlich so ein leichtes Commitment. Und es ist ein ernsthafteres Commitment, wenn man die Dinge wirklich weiter verteilt, selber ausdruckt. Man ist stärker involviert, als wenn ich bei Twitter oder bei Facebook irgendwie einfach nur irgendwo einen Haken hinsetze und sage, ich finde es auch gut. Man kann sich dann auch sehr leicht wieder aus Bewegungen ausklinken. Es ist immer noch ein Unterschied, ob ich auf die Straße gehe und da vielleicht Sachen verteile oder ob ich am Smartphone irgendeine Nachricht weiterleite. Andererseits, Quantität schlägt in Qualität um. Man kann natürlich extrem viele Leute erreichen, die man mit einem einzelnen Flugblatt nicht erreichen kann.
Zumindest wirkt bei Vervielfältigungen auf Papier die Verbindlichkeit für den Herausgeber größer. Wird man doch den Eindruck nicht los, man könne eher festgenagelt werden. Angaben darüber, wer namentlich VISDP verantwortlich im Sinne des Presserechts war, zierten jeden aufrührerischen Flyer und jedes Plakat. Wer es dennoch missachtete, wurde ruckzuck in die Nähe der RAF und ihrer Unterstützerkreise gerückt und hatte sich selbst diskreditiert. Trotzdem, ein Leben ohne Flugblätter war für uns Revoluzzer des 20. Jahrhunderts schlicht undenkbar.
Der 3D-Drucker, das wird die Zukunft sein, schon sensationeller, was man damit machen kann. Allerdings noch sehr kostspielig, aber außer Lebensmittel herstellen, ich glaube, kann man damit alles machen. So Fahrradrahmen sind mittlerweile möglich, kleine Figuren, Werkzeuge.
Im April 2019 ist es einem israelischen Forscherteam gelungen, die Miniaturversion eines menschlichen Herzens zu drucken, angeblich funktionsfähig. Ein gedrucktes Herz als Implantat dürfte jedoch ebenso Zukunftsmusik sein wie der Einsatz von 3D-Kopierern im gewöhnlichen Copyshop.
Trotzdem, wir scheinen erst zufrieden zu sein, wenn wir die Welt naturidentisch kopieren können. Fast. Aber der Versuch, zur Galaxie die Galaxie-Kopie, zur Materie die Antimaterie zu zaubern, ist ungebrochen. Bis es soweit ist, erfreuen wir uns fürs Erste an der Aussicht, dass die 3D-Druckverfahren über kurz oder lang in der Lage sein werden, ihre eigenen Maschinen auszudrucken, also sich selbst zu reproduzieren.
Ach so, dass ich meinen Drucker selber herstelle. möglich ist alles.
Wenn das der einstige Revoluzzer geahnt hätte, dass seine Revolution nicht kommt, aber die Kopiertechnik revolutioniert werden würde.
Im Westen ging man in den Copyshop, im Osten in den Untergrund über die Verbreitung oppositionellen Gedankenguts zwischen 1968 und 1989 hörten Sie ein Feature von Ulrich Land. Es sprachen Anna Magdalena Fizzi und der Autor, der auch Regie geführt hat, Redaktion Winfried Sträter.